meine lieben Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen und lieben Podcast-Hörer, herzlich willkommen, hier ist der Podcast Musikgeschichte und es zieht sich so wie so ein roter Faden seit ungefähr Folge 100 ist das so, dass Jens in jedem Zehnerblock sozusagen von 100 bis 210, von der 111 bis zu 120 immer so zwei, drei Folgen mit drin hat, wo er einfach mal krank ist. Jens.
Und vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass mein Gegenüber zu dem Zeitpunkt, wo er krank ist, gar keine Podcastaufnahme hat. So einfach ist doch das. Also erstmal ein herzliches Hallo von meiner Seite her. Ja, da gab es auch so ein paar Tage, ach mir geht, ach ihr.
Ich habe noch nie eine Podcast-Aufnahme wegen Krankheit abgesagt, noch nie.
Ich habe ja gesagt, die Podcast-Aufnahmen sind immer so gelegen, wo du halt nicht krank bist. Aber das klingt ja fast so, als wäre ich ständig in irgendwelchen Zeiträumen krank. Du hast auch zwischendrin schon ab und zu tun gehabt mit gewissen Sachen.
Aber bei dir geht es ja nur schon, das bei dir ist ja übermäßig sozusagen.
Ja, das ist halt die Weisheit des Alters, die da zuschlägt. Ne?
Du bist
die
zu
muss
laut.
Die muss ich dann irgendwie darstellen. Und jetzt bin ich auf einmal zu laut.
Ja, du bist zu laut. Ja, wir arbeiten immer noch an unserer Technik. Also ich habe jetzt die Arbeit mit Kompressoren geübt. Das habt ihr vielleicht jetzt die letzten Folgen schon gehört. Und wir haben uns vorgenommen, zum dritten Geburtstag, den wir dieses Jahr feiern, wollen wir uns eine neue Technik gönnen sozusagen. Ein schönes Mischpult, so das wollen wir uns dann zurechtlegen. So Jens, wie war denn von letzter Woche Donnerstag bis heute, wie war es denn bei dir? Was gibt's Neues? Wie war deine Woche?
Ja, wie soll die Woche sein? So wie sie immer ist. Ja, also beginnt am Montag und endet am Sonntag. Und frühere Geschichten waren ja so, da hat die Woche den Sonntag begonnen und ging dann nur bis Samstag. Kennst du diese Story?
Nee, nehme ich mal kurz mit.
Das ist ja gerade das Thema, was wir ab und zu auch in der Familie so haben, wenn wir reden. Wir treffen uns am Sonntag nächste Woche, ist das bei mir quasi der kommende Montag, also der Tag, der darauf folgt. Und bei den anderen ist das quasi die Woche drauf, der Montag.
Okay, das kommt zustande wegen der Gastronomie sozusagen.
Nee, das hat damit nichts zu tun. Es ist halt so, dass früher das anders gelehrt wurde. Also quasi noch die noch älteren, die Babyboomer, sage ich jetzt mal so, diese Generation, die jetzt langsam in Rente geht, die hat das noch ein bisschen anders in der Schule gelernt. Also jetzt wo. Also man muss sich dann schon ein bisschen mehr detailliert darstellen, welchen Tag man denn wirklich dann meint.
Genau, so. Der Jens, der hat einen schönen Kräutertee mit was? Mit Kandiszucker und damit
ich habe da noch gar keinen Zucker reingemacht hier.
Damit er auch durchhält. Und wir kommen heute zu unserer aktuellen Folge. Wir sind in Folge 145, lieber Jens. Was haben wir uns denn vorgenommen?
Also du hast dir was vorgenommen. Das ist ja deine entsprechende Folge, die du rausgesucht hast, wo dann halt im Grunde genommen wieder hier die Matrix gefüllt werden muss. Ne? Also unser kleiner Hoppelhase dann reinhoppelt und guckt, ach, hier ist noch kein Furz, da müssen wir nochmal einen Furz machen. Also
naja, jetzt hör aber auf. Wir waren schon mal 69 und ist schon lange her, Folge 28. Schon sehr, sehr lange her haben wir den Oktober 69 schon mal besprochen und bespielt. Stimmt's, Jens?
Wenn du das so sagst.
Und dann reden wir gleich mal über die Charts. Wir reden hier über Monatscharts, weil, kurze Erklärung für alle neuen Zuhörer, zu der damaligen Zeit gab es noch keine wöchentlichen Charts in Deutschland, sondern Radiocharts und Fernsehcharts und was es nicht alles gab, aber direkt Verkaufscharts gab es da nicht, deshalb gab es Monatscharts, auf die wir uns gerade berufen, und zwar von charthimmel.de. Auf Platz 3 Eloise von Barry Ryan, auf Platz 2 Atlantis von Donovan und auf Platz 1 die Beatles mit Opladi und Oplada.
Ich muss noch kurz nachhaken, also bei mir nennt sich diese Homepage Musikhimmel, aber dass wir da nicht falsch liegen, also die Charts hauen hin.
Ja.
Ja. Bei mir steht musikhimmel.de, nicht Charthimmel, aber...
Oder Musikhimmel. Ja, dann habe ich
schon... Ich muss die schon ein bisschen verbessern. Vor allen Dingen, weil es ja auch wir sind ja eine sehr literarisch und fundierte Sendung, wo wir so einen Deckel bekommen, wenn wir nicht richtig das stellen. Ne? Und du bist ja ganz bedacht drauf, dass das alles auch sein...
Wie kommst du jetzt da drauf?
Na,
ich hab
Einfach so.
Ich habe jetzt nichts gesagt, ich habe dich unikont irgendwie kritisiert oder irgendwas dergleichen, sondern ich habe das jetzt einfach nur so gesagt, ja, dann ist es der Musikhimmel, völlig Boogie, jedenfalls dort berufen wir uns.
Ja, da müssen wir schon sagen, also für alle, die wissenschaftlich arbeiten, Quellenangabe ist immer wichtig, sonst ist schnell mal die Doktorarbeit weg.
So, ich habe mich aber in diesem Fall mit meinem ersten Song habe ich mich nicht auf die Monatschart berufen, sondern auf unsere Lektüre, die wir haben. Die da heißt, Jens?
Die da sehr schön heißt, Musik aus den deutschen Charts oder Hitparaden von 1950 bis 2003, glaube ich, war das, oder?
Genau, und da gibt es zwei Bände und die haben wir zur Verfügung. Und da habe ich mich mit einem ersten Song habe ich mich da drauf berufen. Und wir sind wo angekommen, weil irgendwann muss das ja mal kommen. Ich habe mich lange drum sozusagen verwehrt.
Da lamentiert er jetzt schon rum beim ersten Song. Ich glaube es ja nicht.
Ich habe mich lange rumgewehrt, aber irgendwann müssen wir es ja mal besprechen. Ne? Charteinstieg. Genau am Tag, am 17. März 69. Platz 20 in Deutschland. Platz 48 in den USA. Nein, Entschuldigung, nochmal. Platz 20 in Deutschland und auch Platz 48 in Deutschland, weil es gab damals zwei verschiedene Charts. Es gab den Platz 20 in den Monatscharts und dann gab es noch den Platz in den sogenannten, wie nennt man, in den Radiocharts. Und das war Platz 48, 50. Wir reden über ca. 60 Millionen verkaufte Tonträger weltweit. Top 10 Alben. In Deutschland 5 Stück, in Österreich 1, UK 3, in USA 5. Top 10 Singles. Deutschland 9 Stück, Österreich 9 Stück, Schweiz 8 Stück, UK 9 Stück, USA 16 Singles.
Dann bist du wahrscheinlich bei den Beatles.
Beatles hatten wir doch alles schon. Denk doch mal nach, wir hatten die Beatles alles schon.
Also ich muss sie immer alles im Kopf haben. Es ist jetzt gerade eben so, du wirfst hier was rein mit zig Sachen, die so weiter und fort.
Ich war noch gar nicht fertig.
Ja, erzähl
mal. Zweimal Silber, 41 Mal Gold, 134 Mal Platin, einmal Diamant. Auftritt beim legendären Woodstock Festival und total unzufrieden, weil die Band spielte früh um 3, direkt nach Grateful Dead, die mit einem endlosen psychedeligen Jam-Set das Publikum eingeschläfert hatten. Und die Leute, und als die Band dann auftrat, lagen die Leute im Matsch und schliefen und es war keine gute Stimmung bei dieser Band. So, und jetzt bist du, jetzt habe ich ganz viele Tipps.
Also gegeben. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe natürlich jetzt das Line-Up vom Woodstock nicht dabei. Die Story gibt es ja da, dass die Veranstalter dort richtig in Pleite gegangen sind und erst im Nachgang das wieder refinanziert bekommen haben. Ja, vielleicht war es das Jahr.
Na, hast du gut gemacht.
Clearwater Revival. So.
Genau, und da hören wir jetzt einfach mal rein. Creedence Clearwater Revival, I put a spell on you. Was verbindest du mit Creedence Clearwater Revival, Jens?
Lange Zeit mich gesträubt, diese Musik in meinen Playlisten mit aufzunehmen. Aber muss ja, was ja muss. Und da gibt es im Grunde genommen 4 Lieder, die ich so im Blick habe. Alles andere hat seine Berechtigung, keine Frage. Ich habe mir aber diese Best-of, die ich habe, noch nie komplett durchgehört. Noch nie.
Also Auftrag bis zur nächsten Sendung. Hörst du mal durch oder reden wir mal drüber jetzt?
Ja, mal gucken. Das ist eine Doppel-CD. Das ist schon ein bisschen, wobei es gibt ja auch digital, ist schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen Muse haben. Ich will denen nichts absprechen. Die haben ihre Fangemeinde. Es ist schöne, nostalgische Musik, jetzt im Nachgang genommen. Aber ja, Bad Moon Rising, dann muss ich kurz noch überlegen, Who Will Stop the Rain?
Genau.
Und
Proud Mary zum Beispiel.
Proud Mary.
Down on the Corner.
Und
Fortunate Son.
Nee, das eher nicht. Also kannst du mal was aufzählen?
Ich schaute da einige Songs.
Dann sage ich dann an der Stelle, das wäre dann
Susie Q.
Nee, das okay. Auch nicht. Nein.
Ich oder? Okay, gut. Dann, also, fangen wir mal an mit unseren Freunden.
Ist mir eingefallen, Hey Tonight.
Das ist auch ein goldener Song von CCR. Die Anfänge 59, John Fogerty Gitarre und Gesang, Doug Clifford Schlagzeug, Stu Cook Bass und die gründeten zusammen die Band Die Blue Velvets in Kalifornien. Die Band erhielt dann 64 einen Plattenvertrag bei Fantasy Records und wird The Gollywogs genannt. Dann kam Tom Fogerty, also der Bruder von John Fogerty, mit der Rhythmusgitarre zur Band dazu und die Band entscheidet sich 1967 für einen neuen Namen, Creedence Clearwater Revival. Von 68 bis 70 dann der große Durchbruch und die großen Erfolge. 68 Veröffentlichung des selbstbetätigten Debütalbums Creedence Clearwater Revival mit Songs wie Susie Q und I Put a Spell on You, was wir gerade gehört haben.
Darf ich mal kurz einhaken für die liebe Hörerschaft? Warum nennt sich die Band so? Hast du das gerade eben erzählt?
Nee, habe ich nicht erzählt. Wenn du das kannst du erzählen, wenn du das weißt?
Recherche ist immer ganz wichtig. Also ich hoffe, ich kriege noch die Antwort innerhalb dieser Sendung. Also man muss sich ordentlich vorbereiten, ne? Genau.
Wir hören jetzt erstmal weiter. So. Wie gesagt, dann Januar 69, zweites Album Bayou Country erscheint, enthält den Hit Proud Mary, der zu einem ihrer bekanntesten Songs wird. Und den hat natürlich dann auch noch, Tina Turner hat ihn auch noch gesungen und hat ihn richtig groß mitgemacht. August 69, Green River, das dritte Album, erreicht Platz 1 der US-Charts, Hits wie Bad Mood Rising oder Green River. August 69, Auftritt beim Woodstock Festival, hatten wir vorhin schon gesagt, war John Fogerty komplett unzufrieden. Und deshalb hat er auch verboten, dass dieser Auftritt auf dem offiziellen Woodstock-Film mit sozusagen in den Film mit reingeschnitten wird. November 69, viertes Album Willie and the Poor Boys erscheint mit Klassikern wie Down on the Corner und Fortunate Son. April 2070 veröffentlicht von Cosmos Factory, dem erfolgreichsten Album der Band mit Hits wie Traveling Band, Who Stopped the Rain und Looking Out My Back Door. Das kennst du, Jens, oder?
Das gehört noch mit dazu. Brown Mary hatte ich noch verdrängt gehabt. Ja, Looking Out Back. Das finde ich auch sehr gut.
71, 72, interne Spannung in Auflösung. Dezember 1970, das Album Pendulum wird veröffentlicht. Februar 71, Tom Fogerty verlässt die Band aufgrund von Spannung mit seinem Bruder John. 72, die verbliebenen Mitglieder veröffentlichen Mardi Gras. Das ist auch das letzte Album, auch ohne John Fogertys Dominanz. Bisher hat es John die ganzen Songs geschrieben und das war das einzige Album oder das war das Album, wo die Bandmitglieder am meisten mit Einfluss hasten selber schreiben können. Dazu habe ich auch damals ein Kalenderblatt gemacht zum Beispiel. Na, das weiß ich noch. 16. Oktober 72, die Band löst sich offiziell auf. Nach der Trennung ab 73 bis 80, John Fogerty startet eine Solokarriere, meidet jedoch lange CCR-Songs wegen Rechtsstreitigkeiten mit Fantasy Records. 6. September 1990, Tom Fogerty stirbt an Tuberkulose-Komplikationen nach einer HIV-Infektion durch eine Bluttransfusion. 1993 werden CCR in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. John Fogerty weigert sich allerdings, mit Stu Cook und Doug Clifford zusammen auf der Bühne aufzutreten. Cook und Clifford gründen 95 Creedence Clearwater Revisited, eine Coverband mit neuen Musikern ohne John Fogerty. Dann gab es noch was Besonderes. Am 6. August 2009 wurde ein Asteroid nach der Band genannt, und zwar Creedence. Und Creedence Clearwater Revival gilt als eine der einflussreichsten Rockbands der späten 1960er Jahre, deren Songs bis heute weltweit bekannt sind. Ja, da gibt es eine ganz besondere Folge, empfehle ich euch, würde ich mit verlinken hier unten drunter. Und zwar gibt es da eine Folge von unserem Freund 100-mal Musiklegenden. Da hat er auch von CCR gesprochen, wie John Fogerty sozusagen am Ende in seinen Songs, die er geschrieben hat, hinterhergerannt ist und keine Tantiemen davor gekriegt hat. Ja. So, jetzt habe ich näher erzählt, wie CCR zu ihrem Namen gekommen sind.
Ja, das ist ja ganz entscheidend, mein lieber Freund Marcel. Ansonsten habe ich auch mal eine Hörerkritik bekommen gegenüber. Wir sprechen ja vorher nichts ab hier. Die sagen mir immer, dass es immer so vorkommt, wenn man gegenüber gerade eben so die Vita vorliest, dass im Grunde genommen bei Wetten, dass anfangen will, wegen Schnellsprechen sich dann verhaspelt, eigentlich nicht so entspannt das Ganze rüberbringt, sondern zack, 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 zack. Und es bedeutet aber auch nicht, dass du in deinen Märchenmodus verfallen sollst, weil das ist unauthentisch und da gab es auch schon Kritik. Also, aber jetzt guckt doch gerade eben nach, warum Creedence Clearwater Revival so heißen. Ne? Mal gucken, ob wir das jetzt noch hinbekommen oder ob hier da eine Info dazu erscheint, weil das möchte natürlich auch die Hörer und Hörerinnen hören.
Also,
jetzt.
Creedence, inspiriert von einem Freund der Bandmitglieder namens Creedence Newball. Die Schreibweise wurde leicht geändert, um das Wort Creed, Glaube und Überzeugung, zu betonen. Clearwater, abgeleitet von einer Werbung für ein Bier mit besonders klarem Wasser. Und drittens, Revival, sollte ausdrücken, dass die Band einen neuen musikalischen Aufbruch startete, nachdem so zuvor die Gollywood-Wuchs unterwegs waren. Zusammen soll der Name Bodenständigkeit, Authentizität und den Wunsch nach einer musikalischen Wiedergeburt vermitteln. Creedence Clearwater Revival in etwas langsamerer Sprechform, dass alle mitkommen und das verstehen.
Herzlichen Dank.
Bitte, lieber Jens, dann bist du jetzt dran mit deinem ersten Song.
Und deswegen, liebe Freunde dieses Musikpodcasts, jetzt habe ich wieder eine Perle rausgesucht, eine sensationelle Perle vom März 1969.
Okay.
In dem Falle vom Platz 20 der österreichischen Hitparade, Austria Top 40, am 15.03.1969 veröffentlicht. Findet man auch bei austriacharts.at. Und zwar war das gleichzeitig Platz 20 auch der Chart-Einstieg von diesem Song.
Okay, also das ist an dem Tag sozusagen.
Ja, ja. Okay. Höchstposition von dem Lied war Platz 12.
In Österreich oder Deutschland?
In Österreich.
Und in Deutschland Platzierung?
Nee. Oh
Gott.
Und 8 Wochen war es in den Charts. Und war Platz 69 der österreichischen Jahreshitparade 1969. Und auch die Freunde von der Schweizer Hitparade, hitparade.ch, also die lieben User, die querbeet da was zu erzählen haben, erzählen natürlich hierüber auch was. Sehr gut, annehmbar, wirklich sehr altfratisches Stück aus den Tiefen des Austropop, wo es noch nicht so hieß. Und jetzt wird es spannend, eventuell, man weiß es nicht, ob das so ist oder nicht, wahrscheinlich könnte es sein, aber könnte auch nicht, eventuell 7 Spotify-Follower, also 7 auf einen Streich, also 7 Leute, die...
Warum eventuell?
Weil es bei dieser, ich kann ja ruhig sagen, bei dieser Bandformation der Artikel unterschiedlich ist. Also was ich da gefunden habe, passt zwar mit dem Lied, aber der Artikel ist unterschiedlich. Erkläre ich gleich.
Okay.
Weil du wirst ja wahrscheinlich dann auch gleich drauf kommen, wer das ist. Und zwar haben die insgesamt alle Videos, die verfügbar sind bei YouTube, haben ungefähr 49.000 YouTube-Aufrufe. Haben wir so zusammengezählt, wie viel das so ist. So, und jetzt?
In Österreich hat man schon so viel. Das Einzige, was wir noch nie hatten, was mir jetzt einfällt, wäre Opus. Dafür ist es früh zu viel. Deshalb, keine Ahnung, wir hören uns an.
Wir hören mal rein.
Keine Ahnung, was die da in Österreich hören, das wirst du uns jetzt sicher gleich erklären.
Und zwar, die Band nennt sich The Who Boops. The Who Boops, also Hoop und nochmal Boops zusammen. Und Englisch, The Who Boops. Aber dort bei Spotify gibt es auch die Who Boops, also nicht Englisch, sondern Deutsch, der Artikel. Deswegen bin ich mir sicher, ob die Who Boops auch The Who Boops sind, mit dem 7 Spotify-Follower, weil die anderen The Who Boops gibt es dort nicht. Gibt zwar durchaus ein Album, wo man die dann sehen kann, Heimliche Klänge, Volumen 1 und 2, was es gibt. The Who Boops mit Hello Mr. Sir. Ein super Lied aus Österreich.
Ja.
Ja, finde ich. Von 1962 bis 1963 Formation nannte sich The Shamrocks. Und die nannten sich dann 1964 in The Who Boops um. Es kamen Alf Bauer und Manfred Richter zur Gruppe. Vom Gitarrensound geprägte Band. Titel wie Nachts in Chicago, Leis rauscht das Meer und dann 1966 Entstehung dieses Hits Hello Mr. Sir. 1970 mit der Band Keine Angst, Liebing und Immer die verflixten Weiber haben sie da Filme gemacht, 1970. Also sie waren dann noch im Film mit dabei, war ja so in, so Schlagerfilmchen. Ne? Außerdem waren Multi unterwegs. Außerdem Abstecher zu Kinderliedern. Als Beat-Heinzelmännchen waren sie da unterwegs. Und auch die haben auch Weingeisterlieder gemacht, zu Österreichs liebster Freizeitbeschäftigung, den heurigen Besuchen. Weitere Erfolge in Österreich, ich gebe eine Party heute Nacht, Cocobello, das ist Italien, das ist Amore. Und auch Auslandsauftritte in Deutschland, Schweiz und Italien waren dabei. 1984 hätte es beinahe vorbei sein können, nach einem Konzert in Augsburg hat der Leihbus einen Platten bekommen auf der Autobahn und der Bus stand quer auf der Autobahn. Dank einem anderen LKW, der die Fahrbahn sperrte, konnte Schlimmeres verhindert werden. 1994 gab es dann die Auszeichnung Goldener Rathausmann in Wien zum 30-jährigen Jubiläum und 2009 war der letzte Auftritt der Who Boops. Infos im Übrigen aus musik-austria.at. Schöner Name, The Who Boops.
Ja.
Und was nimmst du jetzt mit? The Who Boops, die klingen so ein bisschen wie, also das war gerade im Gehirn so wie Shadows. Nur halt.
Wie die Who Boops.
Wie die Who Boops.
Genau, wie die Who Boops.
Das war mein erster Titel und ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Also The Who Boops. Also so wie ihr schon, also mit Doppel-B in der Mitte. Vielleicht wollen sie auch Englisch ausgesprochen werden, vielleicht wollen sie internationale Karriere machen, man weiß es nicht. Haben wir auch Hello Mr. Sir diesen Titel genannt. Aber es war dann doch eher das Phänomen in Österreich.
Die Who Boops.
Genau,
super.
Genau.
Klasse. Ich bin auf Platz 24 der deutschen Monatscharts, weil ich halte mich an unsere Absprachen. Charteinstieg am 17.02.1969. Platz 17 in Deutschland. Haben wir was Gleiches? Du guckst so verwegen?
Nee.
Haben wir nicht. Okay, wir reden über Peter Kohlhuber. Weißt du, wer Peter Kohlhuber ist?
Weiß ich nicht.
Genau, das ist für mich schön. Der stammt aus der Tschechischen Republik. Es ist ein deutscher Schlagersänger.
Mhm.
So, und wir sprechen über seinen bekanntesten Song. Ist ein Cover und ja, hatte so eine, ich sag mal so, Ende 60er, Anfang 70er Lebensgefühl in Deutschland. Und es ist ein Cover von einem ganz, ganz bekannten, wie würde ich sagen, Filmsong.
Hatte der denn noch mehrere Hits?
Der hatte noch mehrere Hits, ja.
Ja,
aus. Peter Kohlhuber aus der Tschechischen. Ich kann dir sogar den Namen sagen, wo der herkommt. Und zwar kommt aus Mährisch-Ostrau, Reichsgau, Sudetenland. Heute Ostrava, Tschechische Republik.
Und hat sich einen kurzen Namen gemacht oder einen Doppelnamen?
Der hat einen Namen.
Ja, ich frage ja, ob er einen einzelnen Namen oder ob er einen Doppelnamen, also quasi Vor- und Nachname, sich als Künstlername gegeben hat.
Der hat sich einen Vornamen und einen Nachnamen als Künstlername genommen. Ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus möchtest, lieber Jens. Der hat als Künstler einen Vornamen und einen Nachnamen.
Ja, vielleicht willst du ja auf Karel Gott raus, aber...
Karel Gott heißt garantiert eine Peter Kohlhuber.
Ja, man weiß es doch nicht, manchmal ist es dumm.
Wir hören mal rein, oder?
Wir hören mal rein.
Azzurro, so ist der Himmel für Verliebte. Azzurro heißt blau. Azzurro, so ist die Welt für mich, wenn tief ich in die Augen dir schau. Ich merke, es ist immer schlimmer, wie es ist, wenn du mal nicht bei mir bist. Azzurro, so ist mein Leben, weil ich Azzurro bin, wenn du...
Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Peter Hinnen.
Peter ist richtig.
Peter... Auf alle Fälle Azzurro, die deutsche Version.
Denk mal an Sekt. Sekt gibt es in verschiedenen Farben.
Peter Rubin.
Genau. Oh, ja. Das war der schöne Hinweis,
ja,
oder?
Ja, aber danke. Ich möchte mich gerne bedanken dafür.
Und ich würde mich Peter freuen, Rubin. Wenn wir irgendwann mal das hinbekommen, eine Remix-Folge über Italien. Und dann würde ich das Original von Adriano Celentano mitbringen. Also das ist natürlich ein absoluter Klassiker.
Ist ja auch blöd, wenn du das immer vorher verrätst.
Das würde ich in dem Fall sogar vorher verraten.
Ach so.
Ja, nein. Weil, schön.
Ja, vielleicht nimmst du es ja als Intro. Du bist immer mal so drauf.
Peter Kohlhuber ist geboren am 5. Mai 1942 in Mährisch-Ostrau. Hatten wir ja schon gesagt. Nach der Schule hat er eine kaufmännische Lehre abgeschlossen. Anschließend Studium der Volkswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In den Anfang der 60er Jahre hat er die Band Pemagos mit Freunden gegründet und 1966 dann die erste Schallplattenveröffentlichung mit dem Titel Wieder daheim. Das ist ein Cover von Howard Bound. 67 Vertretung Deutschlands beim internationalen Liederwettbewerb in Sopot, Polen und Ende 1960er Erfolge mit den Liedern Hätte ich mal nur Zeit und einer deutschen Version von Azzurro. 1970 dann Teilnahme am deutschen Schlagerwettbewerb mit dem Lied Zuerst kommt meine Liebe, dann Napoleon. Absoluter Klassiker der Schlagergeschichte. 1973 dann Veröffentlichung seines bekanntesten Titels Wir zwei fahren irgendwo hin. Jens, mit Oma zusammen wohin fahren?
Jetzt nicht,
okay. 1974 dann gemeinsam mit Freddy Breck und Cindy und Bert Veröffentlichung des Albums Frohe Weihnachten. Also ein Weihnachtsalbum hat er auch gemacht. 76 erneute Zusammenarbeit mit Freddy Breck und Cindy Bert für das Album Schöne Ferien. Dann 80er Jahren Rückzug von Tourneen, Tätigkeit als Moderator beim Hörfunk des Südwestfunks und des Bayerischen Rundfunks. Bis 1996 Moderation des Telefonwunschkonzerts im Bayerischen Rundfunk im wöchentlichen Wechsel mit Kollegen. Nach 1996 Rückkehr zur Musik mit weiteren Veröffentlichungen und Auftritten. Wohnhaft ist er mit seiner Familie in Stockdorf bei München, verfügt über ein eigenes Tonstudio in seinem Haus. Peter Rubin gilt aufgrund seiner Körpergröße von 2 Metern als größter Schlagersänger Deutschlands und hat in über 45 Jahren rund 40 Singles und ebenso viele Alben veröffentlicht. Peter Rubin und Azzurro. Und ich hoffe natürlich, das war jetzt langsam genug gesprochen, dass es nicht als Märchen ausgelegt wurde und dass es aber auch nicht zu schnell war. War das so okay, Jens?
Also es war auf alle Fälle nicht gehetzt und mit auch Liebe gemacht gerade eben. Ja?
Ja.
Ja, wollen wir schon mal so festhalten. Und deswegen komme ich jetzt zu meinem...
An die junge Dame, die da Kritik geäußert hat.
Zu meinem zu meinem, warum soll es eine junge Dame gewesen sein? Es gibt ja auch durchaus männliche Zuhörer, so ist es nicht. Also ich kann ja nicht mal sagen, ob es eine Dame oder ein männlicher Zuhörer war. Auf alle Fälle wurde mir das herangetragen, dass du manchmal wirklich so durchratterst, dann mal du fertig werden. Und schön, dass du dir das jetzt angenommen hast.
Ich werde es versuchen. Ja,
sehr schön.
Und warte dann auf die E-Mails, wenn die ersten schreiben, eure Folgen werden immer länger.
Naja, du hast doch in der Hand, du kannst doch schneiden, schnibbel dich schnapp. Auf alle Fälle komme ich jetzt auch zu einem richtig schönen, lieben Lied. Charteinstieg 17.03.1969, Höchstposition Platz 10, 7 Wochen in den deutschen Charts. Es kommen Meinungen von der Schweizer Hitparade. Sinnloser Song, guter alter Song, den ich immer wieder gern höre. Sehr schön vergessenes altes Liedchen, darauf kann man übrigens super Walzer tanzen. Nicht mein Fall. Über 8000 Spotify-Follower, über 53.000 Spotify-Plays, zweitbester gestreamter Titel. Weißt du, wen ich meine?
Keine Ahnung.
Dann hören wir mal rein.
Wir hören mal rein. Dann nehmen wir uns mal mit, Jens. Wenn ich derjenige bin, der die bekannten Songs mitbringt, bist du heute halt derjenige, der mal so unbekannte Sachen mitbringt, weil das muss man sich ja auch mal anhören.
Ja, auf alle Fälle nennt sich die gute Dame Jacqueline Boyer mit Mucho Amore. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Im Übrigen gab es nochmal einen Kommentar der Schweizer Hitparade, wenn eine Französin Deutsch singt und dabei nur Spanisch versteht, macht im Grunde genommen den Songtitel aus. Sie heißt an sich Eliane Ducot, am 23.04.1941 in Paris geboren, ist eine französische Chanson- und Schlagersängerin, auch unter dem Pseudonym Barbara Benton bekannt. Mutter war Sängerin Lucienne Boyer oder Boyer, übrigens auch mit einem Lied in Frankreich ganz bekannt, aber das wollte ich jetzt nicht aufführen, weil wir tun es ja nach den deutschen Vorlieben richten. Auch Vater, Jacques Pill nannte sich der Vater, ist auch ein Künstlername, weil, sonst würde er sich hinhauen mit dem Namen Eliane Ducot, weil er nennt sich im bürgerlichen Leben René Ducot, war bekannter Sänger und war dann nach der Scheidung auch einige Jahre mit Edith Piaf verheiratet. Also zwischenzeitlich war also auch die Stiefmutter von der lieben Jacqueline Boyer oder Boyer war die Edith Piaf. Ne, weil der Vater ja mit ihr verheiratet war. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Sache, die immer wieder auftaucht in unserem lieben Musikpodcast. 1960 ging es los, war sie die Siegerin des ESC mit dem Lied Tom Bilibi. 1960.
Schön.
Auch 1960 Gewinnerin, was es also gab, Gewinnerin des Goldenen Hahns des französischen Chansons. Ne? Außerdem Auftritt im deutschen Schlagerfilm Schlagerraketen. Es kamen immer mehr Angebote. Sie sang im ersten Teil der Charles Aznavour Show, heiratete dann Kollegen François Lubiana, Ehe hielt bis 1968, Reise nach den USA für US-Fernsehshows engagiert, dann wieder zurück nach Frankreich auf Tournee mit Jacques Brel und Georges Brassens. 1963 dann der größte deutsche Charterfolg mit Mitsou, geschrieben übrigens von Christian Bruhn, der kommt vielleicht irgendwann auch mal mehr zu Wort bei uns im Musikpodcast. Und sie sang auch zur Wahlfeier des neuen Bundeskanzler Willy Brandt. 1966 schwerer Autounfall, unterbrach die Karriere für 2 Jahre. 1968 neuer Plattenvertrag und weitere 4 Hits in Deutschland, auch dieser dabei. Ab 69 dann kein weiterer Hit mehr. Ab 71 dann Auftritte in der Pariser Music Hall mit Charles Trenet und dann weitere Konzerttourneen mit Charles Aznavour in Deutschland, London, Japan, New York und auch eine gemeinsame Musikshow wurde dann mit ihrer Mutter entwickelt, die dann in Paris stattfand. Außenteilsaufenthalte inspirierten sie, die Show zu amerikanisieren. Sie engagierte ein neues Team von Musikern und änderte den Namen in Barbara Benton. Findet man im Übrigen auch bei Spotify und da merkt man mal, wer denn nun bekannter geworden ist. Die hat als Barbara Benton nur 642 Spotify-Follower. mit mehreren Platten im Übrigen, also nicht nur eine Platte gemacht, Barbara Benton. Nach vielen Jahren zurück nach Frankreich und wieder unter alten Namen hat sie sich dann wieder zurückbesonnen, hat sie dann auch als Erinnerung an ihre Mutter eine neue Show zusammengestellt, Parle-moi d'amour. War dann in Kanada ein Erfolg und anschließend gab es dann auch eine Frankreich-Tournee. Ja, mittlerweile ist die gute Dame auch schon über 80, war zwischenzeitlich auch mal mit dabei bei einem Interview online, wo sie ein bisschen was erzählt hat. Aber Privates erfährt man da halt nicht großartig. Da wurde dann im Grunde genommen nochmal Bezug genommen auf die Mutter oder halt auf die Familie insgesamt gesehen, die ja sehr musikalisch war. Aber sie hat sich eine große Fangemeinde weltweit gesichert und das ist halt die liebe Jacqueline Boyer. Mucho Amore.
Mucho Amore.
Mucho, nee, Macho, Mucho Amore.
Macho Amore, oh.
Naja, manche sagen Jens. So, nicht, manche sagen so, ne?
Jens. Gut, damit haben wir unsere Songs heute erledigt. Da gibt es noch die Geschichte hinterher. Und bei der Geschichte gibt es heute besondere Sachen zu erzählen. 2. März 1969, ein Prototyp des Überschallverkehrsflugzeuges Concorde, das von der französischen und britischen Luftfahrtindustrie auf Basis eines Regierungsabkommens vom 29. November 1963 gemeinsam entwickelt wurde, startete am Flughafen Toulouse-Balac zu einem Erstflug. 20. März 1969, jetzt wird es zweimal musikalisch, in Gibraltar gingen das Beatles-Mitglied John Lennon und die Künstlerin Yoko Ono die Ehe ein. Unter anderem auch durch diese Ehe begannen sich die Wege der Beatles langsam zu trennen. Und jetzt kommen wir zu einem absoluten Novum. Ja? 29. März 1969, beim 14. Eurovision Song Contest in Madrid gab es ein ganz besonderes Novum. Weißt du, was da war? Das gab es nur einmal und dann nie wieder.
Wahrscheinlich haben beide dieselbe Punktzahl bekommen.
Nicht beide?
Also es kann ja nur in die Richtung gehen.
Beim 14. Eurovision Song Contest in Madrid hatte es 4 Sieger gegeben. Die Sängerin Salome für Spanien mit dem Lied Vivo Cantado, Lulu für Großbritannien mit dem Song Boom, Bang, Bang. Lenny Kohr für die Niederlande mit dem Titel De Trabadour. Und Frida Bockerer für Frankreich mit dem Titel Un jour, une fand. So, und das war, und das gab es danach nie wieder, hat man dann so oft, aber das war, die hatten alle dieselbe Punktzahl und das war, wie gesagt, ein Novum. Damit sind wir eigentlich heute mit dem Standardrepertoire, ich sage jetzt mal Gänsefüßchen, sind wir durch. Jetzt kommt so der Bonus oder der Hidden Track. Und deshalb, liebe Freunde, Jens, du darfst jetzt dein Endquiz uns unterbreiten.
Genau, jetzt können da alle, die nicht wollen, abschalten. Tschüss. Und jetzt kommt das Endquiz. Ich hatte ja heute die Formation, wie nennen sich die?
Die Wubus.
Die Hububs.
Hububs.
Die Hububs. Mit. Da liegt ja das Thema Hubba Bubba nicht weit, ne? Das ist ja eine Kaugummimarke des US-amerikanischen Herstellers Wrigley's. Und wurde 1978 in Deutschland eingeführt. Nun zur Frage. Bekanntlich ist ja dieser Kaugummi bekannt sowohl in der Werbung wie auch sonst für was?
Für große Blasen.
Genau, um Kaugummiblasen zu machen. Wie groß ist laut Guinness Buch der Rekorde die weltgrößte Kaugummiblase? Natürlich erzielt mit 3 Hubba Bubbas. 1, 48,3 cm Durchmesser. 2, 58,4 cm Durchmesser. 3, 62,6 cm Durchmesser oder 4, 64,1 cm Durchmesser?
Gott. 3 Hubba Bubbas.
3 Hubba Bubbas. Und Kaugummiblase gemacht.
64. Das wären.
Oh, jetzt wieder rechnen. Durchmesser wohlgemerkt.
Wie groß ist denn so ein Hubba Bubba? Das ist doch bestimmt so 5 Gramm oder sowas, ja?
Ich konsumiere das nicht. Ich kann mich erinnern,
Wir haben das damals, vor allen Dingen die Cola Hubba Bubba, das waren die am beliebtesten war von allen, Cola und Melone. Das letzte halte ich für zu groß. Ich gehe mal auf B.
B ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. 58,4 cm Durchmesser mit 3 Hubba Bubbas. Hubba Bubbas, so. Im Übrigen aufgestellt und noch nicht wieder in Frage gestellt wurde 1996 von der US-Amerikanerin Susan Montgomery.
Okay.
Seit 96. Also wer Bock hat, das Ganze nochmal zu toppen und jemanden von Guinness Buch der Rekorde anzurufen, es gibt die Möglichkeit.
Und dann machen wir das aber hier auch im Podcast, weil ihr habt davon erfahren, dass ihr das machen könnt.
Ja, und das war wieder mal das Endquiz.
Gut, da kommen wir noch zu unserem Song. Und zwar, mein lieber Jens, ich gebe dir schon mal den Tipp. Wir sind auf Platz 13. am 16. Dezember 1985. Okay, mehr brauche ich erstmal nicht zu sagen. Jetzt muss ich mein Handy entsperren. Das ist mit dem Mikrofon, ist das immer doof, ne? Weil das gehört ja nicht zum Gesicht dazu. So, lieber Jens, bist du fertig?
Ich bin fertig.
Dann machen wir jetzt den Platz 13 von Dezember 85. Sollte genügen, lieber Jens.
Von 86.
85.
Oder von 85.
16. Dezember 85, Platz 13. Platz 13 in Deutschland. 16. Dezember 85.
Timex. Tut einfach so hier. Es klingt auf alle Fälle nach Acid. Also es sind so Acid-Anklänge schon zu hören. Ich muss tatsächlich passen. Erzähle.
Der Song heißt Trapped und ist von Colonel Abrams.
Okay. Dann, ja, ich habe nur diese Remix-Version, die es Ende 90er gab von Colonel Abrams mit Trapped. Ja, hätte ich dann ihn gehört, dann wäre ich wahrscheinlich draufgekommen. Aber so ist das halt mit diesem Endquiz.
So ist das halt mit dem
Soundschnipsel. Ja, aber wenn man das jetzt so hört, klingt so ein bisschen wie Inner City, wie Cold Cut. Also so, man merkt schon die ersten Ausläufer, die sich dann in Richtung Ende 80er bewegt haben. Obwohl wir auf Jahren 85 sind.
Da sind wir.
Genau. Aber schön. Also Trapped, ein schönes Lied.
Gut in diesem Sinne. Liebe Freunde, damit war das unsere Folge 100, wo waren wir? 145, ne?
145.
145, das Jahr 69. Wir hören uns wieder in Folge 146. Ich werde jetzt nicht viel sagen, weil wir haben schon viel Zeit geredet heute. Ich hoffe, wir hören uns dann zur Folge 146 wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Freunde, macht was mit dem schönen Wetter, wenn schönes Wetter ist. Ansonsten, wenn schlechtes Wetter ist, macht was mit dem schlechten Wetter. Kommt gut in den Rest des Tages und natürlich auch in den Rest der Woche. Bis zum nächsten Mal.
Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.